höre meinen Atem.
So, einen Moment. Die Technik schnell parat machen. Und dann mal ein bisschen den Überblick verschaffen. Schön, dass ihr alle da seid. Zu Hause an den Bildschirmen auf der ganzen Welt. Liebe Grüße hier aus Halting. Wir halten die Stellung. Wir bleiben dran und wir hoffen, dass wir euch bald wieder hier sehen. Aber ihr dürft es auch von zu Hause jetzt genießen. Willkommen zu meiner Predigt heute zum Thema Stolz und Vorurteile. Ich höre mich extrem von hinten, oder denke ich das nur? Aber ich bin ziemlich empfindlich, wenn es um die Akustik geht. Oder vielleicht muss ich das Mikro ein bisschen justieren. So, jetzt geht's besser. Ach, Michi hat vorhin gesagt, Tom, du bist nervös. Und seitdem her habe ich einen Puls von 180. Davor ging's, aber... Alles gut. Nein, Spaß. Es geht. Genau. Predigtthema heute, Stolz und Vorurteile. Michi, jetzt musst du das Ding hier noch zum Laufen bringen. Das geht noch nicht. Doch, jetzt geht's. Perfekt. Stolz und Vorurteile. Stolz und Vorurteil. Ich habe das Predigtthema auch so gelesen und habe so gedacht, jetzt habe ich schon eine Folie übersprungen. Ich bin echt lustig. Okay, nochmal zurück. Eine Folie zurück. Wir sind in der Predigt Serie Jakobus, seit Ende Mai schon. Ich erwähne es nur für die, die schon länger nicht mehr hier waren, oder ich vergesse es auch oft, wo man überhaupt sich gerade befindet, in was für einer Serie. Es gibt ja auch immer wieder Unterbrechungen. Und wir schauen gemeinsam an, was im Jakobus geschrieben steht, ein Buch im Neuen Testament der Bibel. Und das Thema ist alles nur Stroh oder auch wie echt gelebter Glaube aussieht. Und heute sind wir so ungefähr in der Mitte mit dem Thema eben, was ich gerade schon erwähnt habe, Stolz und Vorurteile. Und als ich den Titel gelesen habe, jetzt gehe ich wieder weiter zur nächsten Folie, musste ich an den Titel von dem Roman denken, obwohl ich den Roman nie gelesen habe und ich glaube auch den Film nie gesehen habe. Und wer von euch kennt denn diesen Roman Stolz und Vorurteile? Entschuldigung, Stolz und Vorurteil. Kennen, wer kennt ihn? Wer hat schon davon gehört? Wer hat schon das Buch gelesen? Weniger. Wer hat den Film gesehen? Okay, die meisten kennen eine der Verfilmungen. Wenn jetzt nicht so in Romanen oder Schnulzen bewandert seid, so wie ich ungefähr, dann habe ich für euch eine ganz kurze Zusammenfassung aus Wikipedia. Und zwar steht dort Stolz und Vorurteil, Originaltitel 1813, Pride and Prejudice, ist der bekannteste Roman der britischen Schriftstellerin Jane Austen. In diesem Entwicklungsroman begegnen sich die anfangs durch Stolz und Vorurteil geprägten Hauptfiguren Elizabeth Bennet und Fitzwilliam Darcy, die nach einigen Krisen ihre Einstellung verändern und sich in neuer Bescheidenheit und Einsicht in ihre Fehler für eine gemeinsame Zukunft entscheiden. Spannend, oder? Also, ich hatte mich die Woche mit Simon getroffen und wir hatten es dann über die Predigt und dann sagt er, du musst am Anfang da auf das Buch, auf den Film eingehen, dann hast du direkt die Frauenherzen schon eingefangen. Und dann dachte ich, ich probiere es mal und ich hoffe, ich habe jetzt alle Frauenherzen und die der romantischen Männer schon weich gemacht, sodass ihr jetzt ganz toll der weiteren Predigt folgen könnt. Eben, ich habe so gedacht, nee, ich bringe das nicht. Erstmal kenne ich den Film nicht, ich kenne das Buch nicht. Und ich dachte, es hat auch gar keine Überschneidungen zu unserem Thema. Ich habe dann aber gemerkt, doch, irgendwie passt es auch ein Stück weit, weil heute geht es so, also die Personen in dem Film oder dem Buch, die haben ja scheinbar irgendwie ziemlich viel Stolz und Vorurteile gegeneinander und gegen andere. Und heute geht es darum, was haben wir für einen Stolz und für Vorurteile gegenüber einander, untereinander, in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde und gegenüber Gott. Lasst uns zum Predigttext kommen. Ich habe die Folien vorhin noch etwas angepasst, von dem her, wenn ich irgendwie durcheinander komme, bitte ich zu entschuldigen. Ich hatte viel mehr Text bei mir auf dem Laptop-Bildschirm, aber das war hier vorne leider nicht lesbar. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen lesen. Wir sind im Jakobus 4. Wir lesen die Verse 1 bis 12 und ich beginne mit Vers 1. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr in euren Lüsten, ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr die Schriftrede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er: Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Irgendwie springt das von alleine, Michi, bist du das? Ah, okay, ich dachte gerade, ja. Vers 7. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult, euer Lachen verwandelt sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet und seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Einer nur ist der Gesetzgeber, der die Macht hat, zu retten und zu verderben. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Das war jetzt schon relativ viel Text. Ich habe es in drei Teile unterteilt. Und zwar haben wir am Anfang gehört, wir gehen es gleich nochmal gemeinsam durch. Die Verse 1 bis 5 sind eine Art Anklage oder Feststellung von Jakobus, wie es dort bei den Empfängern vom Brief aussieht. Vers 6, Good News. Die Gnade kommt rein. Es gibt Hoffnung, es ist nicht alles verloren. Vers 7 bis 12 ist eigentlich die Anleitung, wie wir auf die Gnade reagieren. Es ist eigentlich ein ganz toller Text, weil man kann ihn super unterteilen in die drei Teile. Jakobus klagt an, dann kommt die Gnade ins Spiel Und dann kommt eigentlich gleich das Handbuch, die Anleitung, was wir tun sollen. Von dem her wirklich eine Steilvorlage für eine tolle Predigt. Erst noch mal zum Kontext. Wer schreibt hier überhaupt? Und an wen schreibt er? Es schreibt Jakobus, der älteste Halbbruder von Jesus, der selbst an Jesus gläubig geworden war und zu einer der wichtigsten Führungspersonen der Jerusalemer Gemeinde geworden ist oder geworden war. Wann schreibt er? Er schreibt circa 44 bis 49 nach Christus, also circa 15 bis 20 Jahre nach dem Tod, der Auferstehung und Himmelfahrt von Jesus. An wen schreibt er? Das lesen wir in Jakobus 1, Vers 1. Und zwar an die Juden, welche an Jesus gläubig geworden waren, also die ersten Christen, welche sich bereits jetzt in der Zerstreuung und Verfolgung befinden aufgrund ihres Glaubens an Jesus. Also, Jakobus schreibt, Halbbruder von Jesus, so 15, 20 Jahre, nachdem Jesus in den Himmel hinaufgefahren ist. Und er schreibt an die Jerusalemer Juden, die in der Zerstreuung sind, die verfolgt werden, an die schreibt er, die adressiert er. Lass uns nochmal in den ersten Teil gehen, und zwar in die ersten 5 Verse. Ich lese es nochmal vor. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer sein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr die Schriftrede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Es kommt die Anklage rein, und das fand ich schon krass, ja. Der schreibt an die ersten Christen, die sind weggelaufen aus Jerusalem, denen geht's wirklich miserabel vielleicht. Und da würde ich mir doch mal wünschen, schmier denen doch viel mehr Honig ums Maul. Du musst sie doch nicht gleich so komplett konfrontieren, wie schlecht es bei ihnen aussieht. Aber dann habe ich gemerkt, das ist vielleicht auch so die Weichspülerei, die ich so gewohnt bin oder mir wünschen würde oft. Aber Jakobus geht ins Volle. Er spricht die Dinge ganz krass an. Es geht am Anfang als erstes Mal um die Lüste. Kommen sie nicht von den Lüsten, steht dort im zweiten Abschnitt vom ersten Vers. Was sind Lüste? Ich habe mal den ersten Vers aus der neuen Genfer Übersetzung genommen und dort steht, woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommt sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Die Lüste sind unsere menschlichen Begierden, welche uns bestimmen wollen und welche uns bestimmt haben, bevor wir Christen wurden und bevor wir den Geist Gottes kennengelernt haben. Und sie versuchen auch noch heute, selbst wenn wir Jesus nachfolgen, versucht die alte Hülle, der alte Mensch, uns irgendwie zu nerven und zu beeinflussen. Und das war scheinbar auch damals der Fall bei den gläubigen Juden oder den ersten Christen, gab es auch immer noch Lüste. Und Jakobus greift das auf und zählt das auf, wie das so aussieht in der Praxis. Ihr seid begehrlich, ihr mordet und neidet, ihr streitet und kämpft, ihr habt böse Absichten, ihr seid eigentlich in euren Lüsten verfangen. die ersten beiden Verse gehen explizit um die Streitigkeiten untereinander, vor allem auch in der Gemeinde. Die Verse 4 und 5 gehen explizit auf unsere Feindschaft gegen Gott ein. Dort steht, ihr seid Ehebrecher und Ehebrecherinnen. Jetzt könnte man meinen, hey, wir brechen die Ehe untereinander, was ja auch leider oft der Fall ist. Aber das bezieht Jakobus hier auf unsere Untreue zu Gott. Weil wir lesen ja dann weiter, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wir gehen in den Gottesdienst, wir sind Teil der Gemeinde, wir reden fromm. Also sind offensichtlich mit Gott ganz eng, mit ihm verheiratet, mit ihm in der Ehe. Andererseits, wenn wir denken, es sieht keiner, im Alltag rennen wir oft der Welt hinterher. Und jetzt rede ich auch von mir selbst. Wir suchen nach Anerkennung, wir sammeln Geld, wir haben Süchte, die versuchen uns zu beeinflussen und rennen so dem einen oder anderen hinterher, sind also Gott untreu. Wisst ihr nicht, steht dort, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Wir können nicht zwei Herren dienen. Wir können nicht Gott dienen und gleichzeitig der Welt. Und das ist der Punkt, auf den Jakobus dort eingehen möchte. Er will, dass wir treu zu Gott sind und nicht einerseits was vorspielen hier auf einen Sonntagschristen machen und es dann wieder vergessen, dass wir zu Gott gehören. Die Verse hier sind knapp 2000 Jahre alt, aber wer von uns kennt diese Punkte nicht? Wer von uns kennt nicht Habgier, Neid, Streitereien? Wer von uns kennt nicht, dass wir auch oft falsch bitten, mit einer falschen Intention bitten? Ihr könnt euch wahrscheinlich an die Predigt von Josua und mich erinnern, von vor 2 Wochen oder so, oder 3, in welcher ich mich gut erinnere, wie Josua gesagt hat, wir haben viel zu viel Neid, auch untereinander in der Gemeinde. Wir gönnen uns nichts oder wir haben schlechte Gefühle untereinander. Und es ist so lustig oder so spannend, die Bibel scheint oft so alt, aber sie ist doch immer so aktuell, weil vieles ändert sich bei den Menschen leider nicht. Lass uns weitergehen. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Das finde ich im Englischen so schön. Good news. We have good news. Und dort steht im Vers 6, umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Umso reicher aber ist seine Gnade. Ich finde das umso so zentral. Das hört sich so gut an. Egal wie viel wir in den alten Lüsten drin waren, wie viel wir falsch gemacht haben, egal wie groß unsere Sünde war oder auch zu Schein seint, umso reicher ist seine Gnade. Seine Gnade überwiegt immer unseren Verfehlungen. Darum spricht er, steht dort, und das bezieht sich auf Sprüche 3, Vers 34, wo geschrieben steht, wenn er auch spottet über die Spötter, so gibt er doch den Demütigen Gnade. Als ich es gelesen habe, musste ich direkt an Johannes 1, Vers 16 denken. Und dort steht, und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Das ist so gut. Gnade um Gnade. Oder wie es in der englischen Übersetzung heißt, die ich auch unten blau eingeblendet habe, for from his fullness We have all received grace upon grace. Und ich finde das Wort upon fast noch einfacher zu verstehen wie das Gnade um Gnade. Weil grace upon grace stelle ich mir so vor, Gnade, 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 Gnade. Es stapelt sich auf. Und irgendwie hatte ich den Michi so bildlich vor Augen und dachte mir so, oder ich habe so gedacht, ich versuche so, die Gnade, die prasselt auf mich ein. Und egal wie ich versuche, auf die Seite zu gehen, und da habe ich mir Michi seine Moves vorgestellt, ich kann der Gnade nicht entwischen. Die Gnade, ja, ich will jetzt nicht hier hinfallen, aber die ist so, die schlägt voll rein. Umso reicher aber ist die Gnade. Leute, das ist so gut für jeden von uns. Wer jetzt gedacht hat, so in den ersten 5 Versen, hey ja, das kenne ich auch von mir selbst. Good news, gute Nachricht, die Gnade kommt ins Spiel. Durch Jesus haben wir ein Übermaß an Gnade empfangen. Gnade bedeutet, dass wir etwas geschenkt bekommen, das wir nicht verdient haben. Jesus toppt die Gnade. Durch ihn kommt die Gnade um Gnade ins Spiel. Gnade hoch 2, Gnade im Quadrat, Gnade über Gnade. Und diese Gnade ist für uns nicht begreifbar. Wir denken oft, wir sind nicht gut genug für Jesus. Wir dürfen seine Gnade hoch 2 nicht vergessen. Die zerstört all unsere Schwachheit, Sünde und Angst. Die Gnade, die durch Jesus wurde, gibt Aufschluss über Gott. Ist euch das bewusst, dass die Gnade von Jesus für euch ausreicht? Für jeden von uns ist die Gnade mehr als genug. Und die Gnade ist jeden Morgen neu. Der Satan versucht doch immer wieder uns einzuflüstern, hey, du bist nicht gut genug für Gott. Hey, du hast noch die und die Baustelle. Die Gnade reicht aus für dich. So zentral. Und dann geht Jakobus auch gleich weiter. Ja? Er macht erst die Anklage und dann bringt er die Gnade ins Spiel. Gnade um Gnade, hey, es gibt Hoffnung. Und dann, was ist zu tun? Wie geht's weiter? So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult, euer Lachen verwandte sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Die Verse 7 bis 10. In der John MacArthur Studienbibel steht dazu, in einer Folge von 10 Befehlen, in Klammer der griechische Text enthält 10 Verben im Imperativ, zeigt Jakobus, wie man die rettende Gnade annimmt. Diese Verse skizzieren die Reaktion des Menschen auf Gottes Gnadenangebot, der Errettung und verdeutlichen, was es heißt, demütig zu sein. Ich hoffe, ihr kommt mit. Also es kommt die Anklage rein. Ich werde es noch ein paar Mal wiederholen. Dann kommt die Gnade. Und jetzt geht es explizit darum, wie reagieren wir auf die Gnade. Das bedeutet ja nicht, dass wir weitermachen wie vorher, dass wir in den Streitigkeiten, in unseren Lüsten drin verharren, in den Dingen der Welt, dass wir der Welt hinterherrennen, sondern jetzt geht's los, hands on, es wird praktisch. Es hat einen Einfluss auf dein Leben. Die Gnade ist nicht einfach nur eine Floskel und dann Ende. Nein, Gott will jetzt und Gott will immer, dass dein Leben sich dadurch verändert. Und ich glaube, dein Leben, wenn du Jesus kennst, hat sich schon extrem verändert, seit du ihm begegnet bist. Am Anfang steht in Vers 7, so unterwerft euch nun Gott. Wörtlich steht dort, unter etwas einreihen. Ich denke, wenn man das so mit unserer Prägung liest, dann denkt man so unterwerft euch nun Gott, so wie ein Sklave. Das will Gott aber nicht. Dort steht eben im Urtext, unter etwas einreihen. Gott ist unser Herr. Wir dürfen und sollen auf ihn und seinen Geist hören. Sich Gott zu unterwerfen, beziehungsweise sich unter ihm einzureihen, ist das Beste, das wir tun können. Denn Gott weiß am besten, was wir bedürfen. Es geht hierbei um ein freiwilliges, bewusstes Unterwerfen unter die Autorität Gottes, da wir wissen, er hat einen guten Plan für unser Leben. Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Wenn du es vergessen hast, er ist da, er ist präsent, er will dich weiterführen. Und das hat Josua vorhin schon so wunderbar eingeleitet. Lasst uns wieder neuen Glauben haben für uns unmögliche Dinge, für Dinge, die wir schon lange ausgeschlossen haben, für Dinge, wo wir nicht mehr auf Veränderung hoffen. Doch, Gnade um Gnade, Gnade über Gnade, dürfen wir die ganze Zeit nicht vergessen. Als nächster Punkt nach dem unterwerf dich nun Gott, kommt widersteht dem Teufel. Wörtlich bezieht Stellung gegen den Teufel. Also, wir fangen an, wir reihen uns unter Gott unter. Und ich sehe da schon so eine richtige Mannschaft aus Kriegern, aus uns allen zusammen, wie wir uns zusammen unter Gott einreihen und wie wir dann losmarschieren in den Kampf. Bezieht Stellung gegen den Teufel. Das können wir nur gemeinsam. Wir reihen uns unter Gott unter, danach beziehen wir Stellung direkt gegen den Teufel. Wir fallen nicht mehr auf seine Fallstricke rein. Wir gehen nicht mehr auf die fleischigen Lüste und Begierden ein. Wir wollen die Versuchungen aktiv erkennen, die der Satan ausstreut. Und wir wollen nicht in sie hineintreten. Wo will der Feind, wo will Satan, dass du schlecht über andere denkst? Dass du stolz bist, dass du Vorurteile hast, dass du dich über andere erhebst? Wo bist du versucht zu lästern? Wo verurteilst du andere einfach nur aufgrund ihres Aussehens, aufgrund irgendeiner Zugehörigkeit, aufgrund irgendeiner Schublade, wo du sie reinstecken kannst? Wo bin ich versucht zu streiten? Unnötigerweise. Es gibt manchmal auch Konflikte, da muss man reingehen. Aber oftmals streiten wir uns unnütz. Das sind alles Punkte, wo wir den Teufel widerstehen dürfen und durch die Gnade Gottes können. Nicht in Perfektion, aber in Leidenschaft. Weil der Gnade werden wir immer bedürfen. Es gilt auch für mich. Wie oft verurteile ich andere? Wie oft überhebe ich mich über andere? Wie oft bin ich hochmütig und schaue nur auf mich selbst? Aber ich will auch für mich neue Hoffnung haben und neu in die Gnade reingehen. Es geht dann gerade weiter, das ist so gut. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Als ich das so gelesen habe, dachte ich so, der Teufel hat keine ewige Geduld und keine ewige Zeit. Er rennt vom einen zum nächsten und streut die schlechten Gedanken und Versuchungen. Sobald wir dagegen angehen und uns wehren, wird es ihm zu blöd und er geht weiter. Er weiß, dass seine Zeit abläuft und ist nervös. Er weiß bereits, dass Jesus der Sieger ist und dass Jesus schlussendlich ihn vernichten wird. Seine Macht ist temporär. Naht euch zu Gott. Neben dem, dass wir auf Gott hören oder uns unter ihm einreihen sollen, geht es dann weiter in die Beziehungsebene. Wir sollen nicht nur stumme Diener sein, wie ich schon anfangs gesagt habe. wenn wir lesen, genau, wir sollen nicht nur stumme Diener sein, wenn wir, wie wir denken könnten, wenn wir lesen, unterwerft euch Gott. Gott will, dass wir Zeit mit ihm verbringen, mit ihm reden, mit ihm lachen und weinen. Wir haben einen lebendigen Gott, der jetzt jeden von uns sieht und hört. Gott sieht dich jetzt gerade. Er weiß um dich. Er weiß um deine Nöte, um deine Ängste, um deine Freude, deine Trauer, deine Gefühle, um alles, was dich beschäftigt. Und ich finde das so gut, dass es nicht bleibt beim Unterwerft euch nun Gott oder reiht euch unter Gott unter. Gott will, dass wir uns unter ihm unterreihen, unter seine Autorität und dass wir mit ihm eine gute Zeit haben, dass wir die Zeit mit ihm genießen. Das ist so schön. Er will keine stummen Diener, er will keine Krieger, die einfach blindlings in den Kampf ziehen. Er will die Zeit mit uns wirklich voll und ganz genießen als unser Vater. Reinigt die Hände, geht es weiter. Das bedeutet doch, dass jeder von uns, gerade wenn er zum ersten Mal zu Gott kommt, Dreck an den Händen hat, sonst müsste er sie ja nicht reinigen. Nachdem wir nun zu Gott kommen, ihm uns nahen, Beziehung mit ihm haben, können wir den ganzen alten Schmutz, den alten Mist, alles, was uns belastet, abwaschen. Und das nicht nur einmal, Gnade über Gnade, Gnade hoch zwei. Wir können es und dürfen es immer wieder tun. Wir dürfen uns unserem Gott immer nahen und er ist treu, auch wenn wir untreu sind. Natürlich bedeutet es nicht, dass wir absichtlich wieder in die Lüste reingehen und dann wie zum Automat gehen und die Hände wieder waschen. Natürlich nicht. Ich will nur darauf hinweisen, dass keiner von uns je perfekt sein wird. Und dass wir deswegen auch immer wieder zu Gott hinkommen können und dass seine Gnade bleibt und immer wieder neu ist. Heiligt eure Herzen, gebt euer Herz Gott ganz hin. Es geht um unseren inneren Menschen. Ab Vers 9 geht es dann nochmal in eine andere Richtung. Trauert und heult. Euer Lachen verwandte sich in Trauer, eure Freude in Niedergeschlagenheit. Ich denke, hier geht es um ein Bewusstmachen, dass wir der Gnade bedürfen und dass wir nur aus Gottes Gnade leben, ja ewig leben können. Wir sollen nicht aufgeblasen sein. Wir sollen nicht besonders viel von uns halten. Wir sollen sagen, alles, was ich bin und habe, verdanke ich Gott. Und es endet dann eigentlich, indem demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Die Verse davor. Es geht darum, dass wir nicht irgendwie was vorspielen oder denken, wir sind groß und besonders toll. Demütig zu sein bedeutet, dass wir die Allmacht Gottes anerkennen und sagen können, es gibt was Größeres als mich. Gott ist größer, er steht über mir, er ist mein Vater. Es geht hier wirklich um den inneren Menschen, um unser Herz. Gott will, dass wir ihm unser ganzes Herz geben. So wie die Verse 1 und 2 um die Streitigkeiten unter uns gingen, untereinander gingen, so gehen auch die Verse 11 und 12 wieder um die Beziehung, die wir untereinander haben. Verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet und seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Einer nur ist der Gesetzgeber, der die Macht hat, zu retten und zu verderben. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Am Anfang, in Versen 1 und 2, Streit, Neid, Habsucht, Krieg untereinander. Und dann die Verse 11 und 12 nochmal, verleumdet einander nicht. Ihr Brüder, und das gilt für alle, das gilt auch für alle Schwestern, die hier sind. Wir sollen nicht streiten, wir sollen nicht Krieg führen, wir sollen nicht neiden, nicht habsüchtig untereinander sein. Wir sollen einander nicht verleumden. Warum nicht? Er schreibt es ja selbst, ihr Brüder, Wir sind eine Familie. Wir sind eine Familie. Wir dürfen einander nicht verleugnen. Wir dürfen nirgendwo sagen, behaupten oder so leben, als ob wir nicht eine Familie sind. Genau wie wir Gott lieben sollen, Beziehung mit ihm haben dürfen, genauso wichtig ist es Gott, dass wir untereinander treu und liebend sind und dass wir ganz klar zeigen und leben, ausleben, dass wir ein Leib sind. Wir sollen zueinander stehen, wir sollen füreinander da sein. Wir sollen einander nicht richten oder verurteilen. Vielmehr sollen wir einander erbauen, gerade wenn jemand Schwierigkeiten hat oder er in eine Versuchung gefallen ist. So sollen wir einander unterstützen. Nur Gott obliegt es zu richten und über uns und andere zu urteilen. Wir haben den Text jetzt zweimal gelesen. Ich hoffe, es war nicht zu mühsam. Ich will es noch mal ganz kurz zusammenfassen, wie ich es schon zwei oder dreimal gemacht habe. Jakobus startet mit der Anklage an die ersten Christen, die in der Zerstreuung sind. Er listet vieles auf, was sie so alles falsch machen, und bringt sogleich die Gnade rein. Die Gnade hoch zwei. Die Gnade, die nie endet, die Gnade, die für dich und dich und dich und dich und dich ausreicht. Jeden Tag ausreicht, bis an dein Lebensende ausreicht. Die Gnade ist so überfließend, du kannst machen, was du willst, du kannst der Gnade nicht entfliehen. Stellt euch den Michi vor, wie er seine coolen Moves hier vorne macht und die Gnade so auf ihn einprasselt und er versucht, der Gnade zu entwischen. Es geht nicht, unmöglich. Lasst uns noch ein bisschen, oder ich will jetzt noch ein bisschen auf den Konflikt zwischen innerem und äußerem Menschen, zwischen alten und neuen Menschen, zwischen Geist und Fleisch zu sprechen kommen. Und da habe ich ein paar Verse aus dem 2. Korinther 5, 2 bis 6. Deshalb sehen wir uns danach, diesen vergänglichen Körper zu verlassen, und freuen uns auf den Tag, an dem wir unseren himmlischen Körper anziehen dürfen, wie ein neues Gewand. Denn wir werden nicht nackt sein, sondern einen neuen himmlischen Körper erhalten. In unserem sterblichen Körper seufzen wir, denn wir möchten lieber gleich unseren neuen Körper anlegen und vom Vergänglichen in das ewige Leben überwechseln. Gott selbst hat uns darauf vorbereitet und uns als Sicherheit seinen Heiligen Geist gegeben. Deshalb bleiben wir zuversichtlich, obwohl wir wissen, dass wir nicht daheim beim Herrn sind, solange wir noch in diesem Körper leben. Wir sind immer noch in einem Spannungsfeld. Wir wurden erlöst durch den Kreuzestod von Jesus. Wir haben seinen Heiligen Geist empfangen. Wir dürfen uns hundertprozentig sicher sein, wir sind erlöst von unserer Sünde, wir haben das ewige Leben und dennoch haben wir noch den alten Körper an, leider. Deswegen befinden wir uns auch, nachdem wir wiedergeboren sind und an Jesus gläubig geworden sind, immer noch in einem geistigen Kampf, denn der alte Körper widerstrebt dem Geist. Durch die Gnade Gottes können wir aber voller Zuversicht sein, denn der Geist Gottes ist stärker als unser Fleisch. Der Geist Gottes ist stärker als unser Fleisch, als unsere Lüste, als unsere Begierden. Ich denke, der Schlüssel ist, wir müssen dem Geist Gottes die Kraft über unser ganzes Leben übertragen, ihn an Steuer lassen. Und dort steht so schön im Vers 5, der Heilige Geist ist unsere Sicherheit. Jesus ist nicht gegangen und hat gesagt, hey, jetzt schaut mal, wie ihr es irgendwie hinbekommt. Krampft euch irgendwie ab. Nein, er hat uns seinen Geist gegeben. Und der Geist ist die Sicherheit, dass wir es schaffen, dass wir schaffen werden. Deshalb können wir zuversichtlich sein. Obwohl wir den Lauf noch nicht beendet haben, wir sind noch nicht daheim beim Herrn, solange wir in diesem Körper sind, aber wir können zuversichtlich sein. Und ich denke, es ist so gut, dass uns Gott seinen Geist gegeben hat. Es ist so gut, dass wir nicht alleine sind, dass wir eine Familie sind, dass wir es gemeinsam anpacken dürfen. Räumst du dem Heiligen Geist die notwendige Macht ein in deinem ganzen Leben? Wenn ich auf mich selbst schaue oder mir diese Frage selbst stelle, muss ich sagen, nein. Ich gebe dem Heiligen Geist oft zu wenig Platz, zu wenig Raum, renne in vielen Punkten der Welt hinterher, handle oft fleischlich, streite, erhebe mich über andere. Und als ich das so aufgeschrieben habe, ist mir eine Anekdote eingefallen. Kürzlich traf ich einen älteren Freund, der früher irgendwo Pastor war, und dann sagt er so zu mir: Hey Tom, ich habe einen kennengelernt aus deiner Firma, der arbeitet bei dir und der kennt dich. Und ich so: Ah, okay, cool, wer ist es denn? Oh du, ich weiß nicht mehr, ich bekomme den Namen nicht mehr zusammen, aber du, der wusste gar nicht, dass du Christ bist. Und ich so: Oh, okay, was willst du mir jetzt damit sagen? Und dann habe ich ihm so erklärt: Hey, in meiner Firma, das sind 800-900 Leute und viele kennen mich davon oder einige. Und einige, ja, da bin ich mir ganz sicher, die wissen nicht, dass ich Christ bin. Klar, erstens mal laufe ich nicht, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht in meinem Status reingeschrieben auf Skype, ich bin Christ. Und andererseits, wenn ich gerade auch in der Firma ab und zu in einem Konflikt drin bin, dann denkt man wahrscheinlich: Hey, was ist das für ein weltlicher Typ, oder? Und für mich war es so ein neuer Ansporn. Ich will wieder stärker als Botschafter Christi eingesetzt sein. Ich will mich mehr von ihm benutzen lassen, auch in meinem Alltag. Ja, dass dann vielleicht der Typ irgendwann zu dem Pastor geht und sagt: Hey, ich hab's gemerkt, der ist Christ, der eskaliert komplett. Der tut alles für den Herrn im Geschäft. Ich denke, bei jedem von uns gibt's Luft nach oben. Und dabei dürfen wir die Gnade wieder nicht vergessen. Ich habe jetzt wahrscheinlich schon 100 Mal Gnade gesagt. Aber die Gnade, die ist da, die ist präsent. Und ich muss jetzt auch kein schlechtes Gewissen haben und sagen: Oh Mann, ich bin so schlecht und ich habe es im Geschäft nicht hinbekommen, dass alle wissen, dass ich Christ bin. Nein, ich will es als Ansporn nehmen. Und auch ihr, schaut mal, wo habt ihr noch Dinge, die ihr dem Heiligen Geist noch nicht komplett abgegeben habt? So, jetzt muss ich mal schnell schauen, denn ich habe noch recht viel Folien. Und ich will es irgendwie ein bisschen zusammenschrumpfen, sonst sitzen wir, glaube ich, in einer Stunde noch hier. Ja, also das lese ich auf jeden Fall noch vor. So lange könnt ihr noch. Könnt ihr noch? Seid ihr noch da? Seid ihr noch wach? Also für meine Stimme nehme ich jetzt einen Schluck Wasser und dann gehe ich in den Endspurt. Ihr zu Hause, bleibt da, nicht einschlafen. Ja, es passt halt so gut. Ich muss es sowieso bringen. Ich kann gar nicht anders. Fleisch gegen Geist. Nochmal eine sehr gute Stelle aus dem Galater. Galater 5, Vers 16. Ich sage aber: Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelag und dergleichen. Wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist so gut, Leute. Lasst uns nicht im Fleisch bleiben. Lasst uns voll den Geist reinlassen. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Es ist so gut, Leute. Lasst uns nicht nur im Geist leben, sondern lasst uns auch im Geist wandeln. Gott hat uns seinen Geist gegeben, also lasst uns auch in ihm wandeln. Wir können uns noch so verreißen, noch so anstrengen, wir werden es aus eigener Kraft nicht schaffen. Ich lese jetzt noch ziemlich zum Abschluss was vor aus einem Buch, wo ich eine lustige oder spannende Passage zu dem Thema gefunden habe. Und zwar heißt das Buch »Mit Christus gekreuzigt und auferweckt. Biblische Hilfen zu einem Überwinderleben« von Rudolf Erbertshäuser. Und dort steht: »Aus dem, was wir bisher von der Lehre der Bibel her gesehen haben, können wir erkennen, dass das Fleisch des Gläubigen das größte Hindernis für ein geisterfülltes, siegreiches Leben ist.« Das Fleisch ist das größte Hindernis, dass wir ein siegreiches, geisterfülltes Leben leben. Einerseits ist es, weil wir noch im Fleisch leben. Hier, mein Körper. Völlig normal, wenn wir in unserem Leben der Christusnachfolge immer wieder die Spannung zwischen den Begierden und Impulsen unseres Fleisches und dem Verlangen und den Impulsen des Geistes Gottes erleben. Auf der anderen Seite ist es sehr wichtig, dass wir lernen, die fleischlichen Begierden zu überwinden und im Sieg über sie zu leben. Jetzt kommt ein praktisches Beispiel, das wir alle kennen. Wir haben zum Beispiel das Empfinden, wir sollen uns heute etwas mehr Zeit nehmen, um ausführlicher zu beten. Wer von euch wollte schon einfach mal mehr beten an einem Tag? Richtig lange ins Gebet reingehen. Wir haben zum Beispiel das Empfinden, wir sollten uns heute etwas mehr Zeit nehmen, um ausführlicher zu beten, um mit unserem Vater im Himmel über bestimmte Dinge in unserem Leben zu reden. Auf der anderen Seite widerstrebt es unserem Fleisch, sich zum Gebet Zeit zu nehmen. Uns fallen noch diese und jene Dinge ein, die dringend erledigt werden müssen. Ja, geht's euch auch so? Es gibt immer noch hunderte Dinge, die jetzt in dem Moment wichtiger sind. Oh, ein Fussel, das muss ich jetzt erst wegmachen. Das kenne ich auch so gut vom Lernen im Studium. Ja. Man weiß eigentlich, man muss lernen und auf einmal sieht man eine Staubflusel dort rumfliegen und dann denkt man, oh, die muss ich sofort wegmachen. Und so, schon ist man wieder abgelenkt von dem, was eigentlich wichtig ist. Wobei das Lernen oder das Studieren natürlich nicht mal so wichtig ist wie die Zeit mit Gott. Uns fallen noch diese und jene Dinge ein, die dringend erledigt werden müssen. Wir entscheiden uns zuerst, diese dringlichen Dinge zu erledigen, damit wir nachher noch Zeit zum Gebet haben können. Doch die Zeit vergeht wie im Fluge. Und am Ende des Tages stellen wir fest, dass wir doch nicht zum Gebet gekommen sind. Ein Sieg für das Fleisch und eine Niederlage des Geistes. Ich finde es so gut. Wichtig ist es nun zu lernen, dass mein Ich, meine bewusste Persönlichkeit mit ihren Willensentscheidungen nicht ein und dasselbe ist wie mein Fleisch. Als von neuem geborener Gläubiger bin ich eine neue Schöpfung in Christus. Ich bin der neue Tom. Der neue Mensch, Gott entsprechend geschaffen in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Nicht mehr der alte Tom mit seinen fleischlichen Begierden und Lüsten. Ihr seid neu gemacht. Als erneuerter Mensch Gottes in Christus bin ich und seid ihr alle berufen, den Impulsen und der Leitung des Geistes Gottes zu folgen, der nun in euch wohnt und der in mir wohnt, der mich leitet durch das Wort Gottes und durch sein Zeugnis in meinem Geist. Zugleich kommen aber auch die Impulse des Fleisches noch an mich heran. Ich kann mich entscheiden, dem Fleisch zu folgen, ich kann mich aber auch entscheiden, dem Geist Gottes zu folgen. Das Fleisch begehrt nach Selbstverwirklichung, Selbstentfaltung, Erfüllung des Eigenwillens und seiner Lüste. Der Geist begehrt nach Christusverwirklichung, danach, dass das Auferstehungsleben des Christus sich in uns entfalten kann und der Wille Gottes in unserem Leben geschieht. Wenn ich dem Wort Gottes und dem Führen des Heiligen Geistes gehorche, dann verleiht mir der Geist Gottes die Kraft, gehorsam Schritte zu tun, das Fleisch zu überwinden, den Willen Gottes auszuführen. In mir selbst habe ich diese Kraft nicht, aber Christus verleiht mir durch seinen inwohnenden Geist diese Kraft. Und dort lesen wir in Philipper 4,13, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Wenn ich nun den Impulsen des Geistes Gottes folge, dann kann der Geist mich tiefer in das Wort und die Vollerkenntnis Gottes führen. Ich wachse geistlich zu Christus hin. Ich empfange mehr Licht und werde brauchbar für Gott, komme in innigere persönliche Gemeinschaft mit ihm. Das Ergebnis ist vermehrte Frucht des Geistes. Gott wird in meinem Leben verherrlicht. Ich kann in den von Gott vorbereiteten Werken wandeln und bin ein brauchbares Gefäß für ihn. Ich denke, es hört sich so einfach an, oft ist es schwerer. Aber ich denke, es geht alles darum, dass wir dem Geist Gottes einfach auch die Präsenz einräumen, die ihm gebührt, die dem Geist Gottes gebührt, und dass wir nicht halbe Sachen machen. Zum Abschluss lese ich noch einen Vers, der auch in der gleichen Passage steht, die ich zuvor gelesen habe, und zwar im Galater 5. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Ich lese es nochmal, es ist so wichtig. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch Liebe. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Wir sind berufen, in Freiheit zu leben. Und wir haben den Geist Gottes bekommen, um das umzusetzen. Und dann eben im Vers 15 steht, das ist eigentlich so mehr oder weniger ironisch, wenn ihr einander aber nun beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Das müssen wir gar nicht tun. Wir haben es gesehen, wenn wir in Streitigkeiten, Neid, in Habsucht drin sind, dann kommen wir durch die Gnade in das richtige Fahrwasser rein. Wir können uns Gott nahen, wir können uns einander nahen. Ich bin beim Abschluss, jetzt wirklich. Wo haben wir Stolz und Vorurteile gegenüber unseren Mitmenschen? Wo sind wir von Gott entfernt? Wo sind wir hochmütig und aufgeblasen? Wo sind wir Ehebrecher und gehen Gott fremd? Wo bekennen wir ihn nicht? Ich habe es vorhin gelesen, Gott selbst hat uns darauf vorbereitet und uns als Sicherheit seinen Heiligen Geist gegeben. Lasst uns nicht das nicht akzeptieren, diese stolzen Vorurteile. Lasst uns den neuen Menschen anziehen und den alten Menschen als gekreuzigt erachten. Lasst uns gemeinsam eingereiht sein unter Gott und gegen die Angriffe des Satans gewappnet. Gott kennt unsere Situation, er kennt deine Situation. Er hat seine Liebe und Gnade offenbart durch Jesus. Jesus hat uns, bevor er zurück zum Vater ging, seinen Geist geschenkt, dass wir nicht das alleine irgendwie schaffen müssen. Schlussendlich hat er uns alle als Familie zusammengestellt. Wir sind keine Einzelkämpfer. Wir sind eine Einheit, eine Familie und schlagen die anstehenden Schlachten zusammen. Amen.
Gut, danke Tom. Ihr dürft aufstehen zum Segen.